Ich habe es ja schon gesagt, wir sind die 10%. We are the chosen people.
The chosen people, aber ich versuche das.
Nein. Who choose us?
Willkommen bei Relativ Ungeschminkt, dem Eclair unter dem Podcast. Hallo Olivia.
Hallo Firas, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Stimmt. Wir waren getrennt voneinander zu lange. Cheers.
Ihr werdet gleich ein drittes Glas hören, weil wir haben halt einen Gast.
Ja. So. Ein Gast, der sich urfreut. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Es ist auch einfach überfällig. Und zwar schon lange. Wir haben wirklich, ich glaube, seitdem wir diesen Podcast machen, darüber gesprochen, dass wir dich gerne mal als Gast hier hätten. Aber du bist ja ständig darf ich zitieren, aus dem frischen Falter, der Schauspieler und Partylöwe.
Und Tausendsasser.
Und Tausendsasser ist heute hier zu Gast bei uns. Herzlich willkommen. Liebe Butter.
Hallo. Danke. Partylöwe möchte ich sofort dementieren. Das ist also Fake News.
Das ist Fake News.
Ich habe andere Geschichten, aber gut. Dazu kommen wir noch.
Du bist mehr unterwegs als ich.
Ja, deswegen sehen wir dich ja auch nie.
Füll mal hier nach, das ist viel zu leer.
Wir fangen an, das Glas ist schon leer. Wir wollen heute, haben wir uns gedacht, wenn wir dich jetzt nun endlich oder du dich eher in unseren Filofax, eintragen konntest oder so, haben wir das zum Anlass genommen, um zu sagen, wir reden doch mal jetzt über die Pride mit dir. Mhm. Letztes Jahr, zur Erinnerung, hatten wir die grandiose Denise Bourbon hier zu Gast. Mhm. Also
quasi deine Schwester.
Die Schwester.
Also durch ein paar Jährchen getrennte Identical Twins, würde ich sagen. Das sagt sie auch immer. Ja. Also wir haben ja tatsächlich am gleichen Tag Geburtstag.
Nein.
Beide am 6.4., genau. Ach. Deswegen müssen wir uns auch immer abwechseln, wer feiert in welchem Jahr.
Ja, dieses Jahr war es ihr Fest.
Aber
was für eins. Das war dann Geburtstag für ganz Wien gefühlt.
Ja.
Also
50 Jahre Bourbon, wir waren dabei.
Wir waren dabei, genau.
Well done. Sie hat, vor allem das Schöne ist, ich finde, sie hat einfach die Vorlage gelegt, wie feiert man seinen 50er Queer. Und die Latte ist hoch, meine Damen, Herren und alle innerhalb und außerhalb, weil das war schon ein ordentliches Fest.
Naja, das war vor allem wirklich, das hatte eher so Volksfestcharakter, aber ich meine das im positiven Sinn, eher naja, im
das
Sinne
war
von
ein Entertainment-Programm
und die Prominenz aus Wien ist dahin ein- und ausgelaufen.
Ja.
Ein- und ausgelaufen. Mhm. Genau, aber heute soll es ja um unseren heutigen Gast gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es lieber möchte, dass Firas dich vorstellt oder vielleicht machen wir beides. Ich möchte gerne mal von deinen Lippen hören, wie du unseren heutigen Gast vorstellst. Firas. Und dann darfst du es berichtigen.
Wo fange ich an? Also.
Damals.
Als man Gott gefragt hat, wann die Butter da war, das ist keine Ahnung, war schon da, als ich den Job begonnen habe. Butter hat schon immer existiert.
Mhm.
Ich kann mich tatsächlich an unser erstes Kennenlernen erinnern, wo du mit deinem, sorry to say that, Resting Bitch Face auf mich zugekommen bist, Hallo gesagt hast und gesagt, wer ist die fürchterliche Person?
Wann war das?
Ich will's, 2008 oder sowas um den Dreh herum. Es war Liveball.
Ja, ja.
Kann mich erinnern, es war beim Liveball. Und irgendwie ist dann eine sehr tiefe Freundschaft entstanden über die Jahre. Wir haben dann eigentlich unsere End-20er, kompletten 30er und Mit-40er jetzt schon in Freundschaft miteinander verbracht.
Freundschaft.
In verschiedensten Lebensphasen, Kleidergrößen.
Mehr Kleidergrößen als Lebensphasen.
Alle Kleidergrößen, die man sich vorstellen kann. Ich glaube, es gibt kaum eine Person auf der Welt, die mich besser kennt als die Butter.
Ja.
Mhm. Mhm.
Das heißt, ihr seid relativ schnell in den Deep Talk eingestiegen in eurer Freundschaft.
Ich glaube, wir kommen einfach aus sehr ähnlichen, oder wir hatten, glaube ich, vieles in unserer Vita, das sich sehr deckt, und haben da sehr schnell Anschluss gefunden, den wir, glaube ich, sonst so in der Gay-Community nicht immer gefunden haben. Das heißt, wir waren so ein bisschen beide die Weird Kids in School, so übertragen. Und das war so ein bisschen unser, glaube ich, Bonding-Moment.
Weird Kids in School, aber auch Weird Kids in der Community,
ja.
Weil wir beide, glaube ich, nicht so aus unterschiedlichen Richtungen kommen, beide nicht so dem Mainstream entsprechen und da auch uns eher in linken oder liberalen oder queeren Bubbles wohlgefühlt haben und auch, ja, voll. Aber das Einzige, was ich hinzufügen möchte, ist Freundschaft, weiß ich nicht. Freunde sucht man sich aus. Du bist meine Schwester. Oh. Wir sind am Busen zusammengewachsen. Mhm. Ich bin hier auch nicht Gast in diesem Haus. Diese Offenlegung muss klar sein. Jeder, der hier hereinkommt, steht mir gegenüber, weil du ein Life-Size-Pappaufsteller von mir im Vorzimmer
hast. Das stimmt allerdings.
Ja, und den habe ich, den Side-Story. Aber es wurde Gerhard letztes Jahr zum Geburtstag von einem seiner Rollen ein Foto als Pappaufsteller zum Geburtstag hingestellt. Und ich habe darauf bestanden, dass dieser Pappaufsteller zu mir kommt, damit er ihn nicht entsorgt.
Ja.
Und ich werde ihn bei seiner Beerdigung neben den Sarg hinstellen.
Das ist der Grabstein.
Manche Leute müssen sich überlegen, was auf den Patenzettel kommt.
Ja?
Ich habe den Pappaufsteller schon.
Der ist wirklich, ja, der ist großartig. Ja. Und das Huhn von unserer Bread-Huhn-Party.
Bitte, ihr hattet so eine tolle Bread-Huhn-Party.
Ja,
schauen wir mal, wer länger lebt. Das Huhn oder die Butter?
Das Huhn.
Cheers to that.
Yeah. Cheers to that.
Wir werden das hier auflösen, falls wir diesen Podcast in 5 Jahren noch machen. Wie lange hast du vor?
So, ich kann schon gar nicht trinken. Es ist alles daneben gegangen.
Ja, also das ist so ein bisschen mein Zugang zu Butter. Und und das kann ich ja schon vorwegnehmen, ich kenne auch niemanden, der so gut vernetzt ist in der Community, mhm, wirklich Kreti und Pleti kennt. Und das war, glaube ich, auch mit ein Grund, warum wir dich heute auch hier eingeladen haben, weil du kannst viel aus dem Nähkästchen erzählen, auch zu, wir kommen eh noch dazu, wie stehst du zu Pride, was ist deine Historie dazu, wie ist dein Stand zur Community, etc.
Ich muss jetzt einmal kurz eine Sache machen, die vielleicht kurz unangenehm ist.
Ja.
Weil ich dich nicht wirklich laut höre.
Aber ich höre mich sehr laut.
Okay,
das stinkt doch ordentlich aus.
Ich ihn auch.
Ja. Okay, gut, dann ist das mein Ohr. Ja. Ja, wo wollen wir denn starten?
Du fangst heute an.
Ich fange heute
ja
an.
Ja, du fangst heute an.
Naja, wenn ihr jetzt alle schon so groß erzählt habt, wie ihr euch kennengelernt habt, ich weiß nicht mehr genau, wann ich dich kennengelernt habe. Also was unsere erste Begegnung war, in jedem Fall mit dir, das ist klar. Aber ich möchte eine Anekdote erzählen.
Kann ich dir sagen, das war dann 29. Juli 2024 im Schönbrunner Bad.
Okay, hast du nochmal, hast du es dir eingetragen oder woher weißt du es so exakt?
Das Side-Effekt von ich bin gut vernetzt ist, ich weiß meistens wann ich wo die Person zum ersten Mal gesprochen habe.
Okay, das ist ja lustig. Gut, danke für die Erinnerung. Was ich aber auf jeden Fall mir so gemerkt habe im Sinne von, deswegen sage ich ja, wir kannten uns da schon ein bisschen, aber was, wo sozusagen mein Herz noch größer geschlagen hat und aufgegangen ist, so, war, als wir, und warte mal, wann war das, vor 2 Jahren? Nee, letztes Jahr war das, glaube ich, ne? Als wir die Fuck the Broligarchy Party gemacht haben. Da war es so, dass ich ging ja als Cher und habe das erste Mal in meinem Leben versucht, wirklich versucht, mir Wimpern aufzukleben und bin natürlich kläglich gescheitert, weil ich das auch, also wirklich nicht gewusst hätte, wie, in welcher Reihenfolge trage ich es auf, dann Auge zu und generell zittrige Hände und alles irgendwie nervös. Und dann weiß ich noch, dann hast du gesagt, okay, nein, du hast gesagt, jetzt geh mal mit der Butter da in den Raum und die hilft dir dabei. Mhm. Und dann hast du das mit einer Zärtlichkeit und einer, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, du hast das mit so einem, ich habe mich das so behütet gefühlt und du warst auch einfach so ruhig und hast das so gemacht und hast aber nebenbei irgendwas erzählt und ich war so, ich war wirklich Butter in seinen Händen und ich habe natürlich fantastisch ausgesehen danach.
Du hast Bombe ausgeschaut. Wir haben alle fantastisch ausgeschaut.
Du warst eine von den Golden Girls.
Das stimmt. stimmt. Ich habe mich in, ich kann mich erinnern, ich bin eine halbe Stunde zu spät gekommen oder eine Stunde sogar und habe mich in Quick Drag geschmissen im Schlafzimmer deiner Schwester.
Bestes Drag, 5 Minuten Drag.
Mhm. Ursuper.
Ja.
Ich schaue nie besser aus.
Ja. Nein, aber das war, das weiß ich noch einfach, weil ich das so, ich mag das so gerne, wenn man mit Menschen, die man noch nicht so gut kennt, dann so diesen einen, ich sage jetzt intimen Moment, aber ihr versteht, wie ich das meine, so, so hat, wo man auf einmal so ein richtiges Gespür für die andere Person kriegt. Und das war für mich der Moment. Das wollte ich dir eigentlich auf mein Liebesbriefchen schreiben, das ich verteilt habe.
Danke nochmal.
Zum Geburtstag, sehr gerne. Aber da war ich offenbar zu high, mich daran zu erinnern. Und okay, Firas ist heute wieder gut am Glas, sage ich einmal. Genau. Und
trocken
deswegen,
Luft.
Bitte, du hast fantastisch ausgeschaut. Deiner Schwester habe ich die Haare toupiert.
Ja, stimmt, genau.
Das war so eine richtig typische queere Küchenparty.
Ja.
Super. Urgeil, also feministisch queer, Verzeihung.
Ja.
Weil, Fakt, Bombe. Also natürlich, alle irgendwann nur in der Küche, obwohl die Wohnung riesig ist. Alle hocken aufeinander, ineinander, quatschen nur die ganze Zeit und überlegen
alle
sich,
rochen,
wer die
trinken.
Nächste Chicken und die deepest Shit-Themen.
Voll. Ja, genau. Voll.
Und zwischendurch sowas wie, glaubst du, ist das Kleid gut genug? Na, kann man es ein bisschen höher machen? Ja. Kann man es nuttiger machen? Na, kannst du mir die Haare nochmal hochtupieren?
Oh, das war wirklich schön. Ja, genau. Und das war der Moment, wo ich einfach gemerkt habe, da ist zwischen uns eine Verbindung, die ich sehr schätze und schön finde. Und dann haben wir ja, so wie ich das verstanden habe, und da wollten wir nämlich eigentlich ursprünglich, das müssen wir ein anderes Mal jetzt wahrscheinlich machen, auch so ein bisschen über das Thema Upbringing und so sprechen, weil ich glaube, da schließt sich auch zwischen uns dreien ein bisschen stärker, oder nicht Upbringing, wie sagt man?
Wir kommen, glaube ich, aus sehr ähnlichen sozialen Klassen, wenn man so will,
mhm.
Oder haben, wir verstehen einander.
Ja.
Also ich fasse es einmal so zusammen. Ich glaube, dazu möchte ich sowieso eine eigene Folge machen.
Genau, habe ich ja gehört.
Und das soll heute nicht so der Fokus sein, aber bitte, wenn du was beitragen magst.
Ja. Ich glaube, es lohnt sich, da was Eigenes drüber zu machen, obwohl es natürlich alles übergreift, weil dieses ganze Social Class und also dieses ganze Distinction-Thema und wofür man nicht alles diskriminiert werden kann oder Diskriminierung erfahren kann, ist sowieso, also wie sagst du das immer so schön, wohlstandsverwahrlost sind wir alle.
Mhm.
Inzwischen
ja.
War mit einem Grundbewusstsein ausgestattet, vielleicht auch durch den Background, den wir haben. Und manche von uns sind dann halt mehrfach gesteckt und belastet durch unterschiedliche Themen, die uns betreffen.
Mhm.
Ja, wobei ich da sagen würde, wir haben uns unsere Wohlstandsverwahrlosung fast erarbeiten müssen.
Das ist korrekt.
Hot Take.
Nein, also so
hot. Es wurde uns nicht in die Wiege gelegt. It's a choice at this point. Aber ja, das, wie gesagt, wird ein eigenes Thema werden. Aber ja, es stimmt schon. Wenn man dann anfängt, in der schwulen oder queeren Bubble sich zu bewegen, spielt das auch mit.
Definitiv. Egal wo.
Ja, aber da halt noch, nicht mehr, aber es ist einfach mit ein Aspekt.
Mhm.
Ich glaube, es ist sowieso schwierig, also vielleicht fangen wir da vom falschen Ende an, aber ich denke mir gerade, weil, oder vielleicht kann ich da eh was sagen, warum ich auch vielleicht gute Vernetzte, warum ich überhaupt was zur Pride mir erlaube zu sagen. Ich habe relativ früh mit 15 schon angefangen, in die Community zu gehen.
Mhm.
Aber halt in der Steiermark im Land. Das heißt, es gab in Wahrheit gar nichts.
Ja.
Ich habe dann wirklich über ein Rowohlt-Taschenbuch herausgefunden, dass es eine Organisation in Wien gibt. Also die Hose Wien, die gibt es in Wahrheit schon seit den 1970ern. Die haben echt damals schon hier politische Arbeit gemacht.
Aber in Wien noch, oder?
In Wien, die gab es nur in Wien. Und die habe ich dann kontaktiert, um dort zu erfahren, dass es in Graz so was Ähnliches gibt, also die Rosalila Pantherinnen, die auch ein Beratungstelefon dann hatten und wo man sich dann treffen konnte. Und ich weiß dann, dass ich mit gerade noch 15 im Winter dort vor einem Café in der Grazer Innenstadt gestanden bin und eine halbe Stunde mit Herzflattern hin und her gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, ich treffe jetzt zum ersten Mal eine homosexuelle Person.
Ja.
Ich bin, I'm not alone anymore.
Ja.
Ich möchte da kurz, ich ergänze deine Geschichte für die Zuhörerinnen. Wir sprechen hier, Internet war gerade mal da, aber...
Nein, 95.
Aber Pre-Apps, pre-irgendwas. Also wir waren noch weit weg von alles ist zugänglich und in der Gesellschaft sowieso nochmal ein anderes Thema.
Ich schwöre, wenn ich nicht zufällig Buchhändler-Lehrling gewesen wäre damals, wäre ich nie auf dieses Taschenbuch gekommen, nie auf diese Kontaktadresse, never. Und habe dann eben dieses...
Buchhändler-Lehrling ist ja auch geil. Ja. Das habe ich nicht gewusst.
Ja. Nein, ich bin fertiger Buchhändler. Ich war dann auch in Frankfurt in der Buchmesse.
Cool. Ja. Okay.
Mhm. Ja. Genau. Und habe dann den Kurt Dizernik damals getroffen, der damals die Pantherinnen auch geleitet hat. Und in den 90ern war das noch so, also die waren groundbreaking, weil es eine von den wenigen Organisationen waren im deutschsprachigen Raum, die, wo Schwule und Lesben schon gemeinsam gearbeitet haben.
Mhm.
Weil das war nicht selbstverständlich. Meetings noch getrennt, aber schon gemeinsam gearbeitet. Und da habe ich mich super wohl gefühlt und habe mich dann auch engagieren angefangen und habe dann mit einer lesbischen Freundin 96 die erste gemischte lesbisch-schwule Jugendgruppe in Österreich gegründet mit ihr, mit der Claudia damals.
Wie hieß die?
Fatal normal.
Guter Name.
Und dieses Community Engagement hat nie aufgehört. Und jetzt, 30 Jahre später, bin ich einfach nie rausgekommen aus der politischen und aktivistischen Arbeit.
Mhm.
Weil es halt nicht geht, weil unsere Existenz allein schon politisch ist.
Mhm.
Und es immer was zu tun gab. Und damals war es ja, also in den 90ern, also erstens hat es fast nichts gegeben. Es gab für Jugendliche fast gar nichts. Und die Suizidrate war damals noch höher als jetzt. Ist jetzt noch höher. Also es ist jetzt noch 3 bis 5 Mal höher als im Vergleich zu straighten Kids.
Wow.
Okay. Je nachdem, und da kommen wir zurück zu diesen Diskriminierungserfahrungen, je nachdem, welches Layer drauf ist. Es ist höher bei Transgender und Non-Binary Kids als bei Schwulen und Lesben. Es ist höher bei People of Color als bei Weißen. Aber also das ist dann so, welche Karte im Bullshit, also im Shit-Bingo willst du gegeneinander ausspielen.
Mhm.
Unterm Strich bleibt, niemand sollte sich deswegen überleben zu verabschieden.
Ja.
Aber damals war das noch schlimmer. Ich kann mich auch erinnern, mit der ersten Jugendgruppe, also da gab es dann tatsächlich ein paar Jahre später das erste Telefon, also Mobiltelefon. Und ich habe leichtsinnigerweise meine Telefonnummer in der Annonce für die Jugendgruppe angegeben.
Ah,
weil irgendwie
mussten nicht die Leute ja. Dann.
Ja, aber meine ersten SMS waren Morddrohungen.
Hm.
Oder wir finden raus, wo du wohnst, wir klopfen dich zusammen, Leute wie du sollten in der Gaskammer enden. Es waren die 90er in Graz.
Mhm.
Ja, man darf vor allem nicht vergessen, also die Akzeptanz in der breiten Gesellschaft war ja noch nicht so vorhanden, aber selbst innerhalb der Community gab es ja auch noch die, sagen wir mal, Grabenkämpfe oder auch sehr klare Trennungen. Das heißt, gerade solche Themen, die du gerade angesprochen hast, waren präsent, ja, aber über das wurde nicht gesprochen oder zu wenig gesprochen, wenn man nicht Teil einer solchen Organisation ist oder damit irgendwie konfrontiert ist. Also das war damals noch ganz, ganz, ganz weit weg. Es ist ja heute noch so, dass über die, sagen wir mal, Schattenseiten des Ganzen noch zu wenig gesprochen wird. Aber damals halt umso mehr.
Und wie, darf ich kurz fragen, wie bist du dann mit diesen Drohungen, also wie ging es dir dann damit?
Scheiße.
Ja.
Also, aber es gab halt auch, also ich habe es dann schon Leuten sagen können, auch von den Pantherinnen, ich wurde getröstet, aber du konntest ja nichts machen.
Ja.
Du konntest ja auch nicht zur Polizei gehen.
Mhm.
Das ist nicht gegangen. Weil damals gab es ja auch noch den Paragraphen 209. Vielleicht machen wir das kurz. Wir hatten in Österreich bis in die Anfang 1970er waren wir sowieso verboten. Also wir waren, also Österreich hatte sogar vor den Nazis schon ein homosexuellen Verbot. Und auch, und dann ab 38 natürlich verstärkt nochmal, aber es war auch in Österreich schlimmer als in Deutschland, lustigerweise, weil hier auch von vornherein Frauen auch mitverfolgt worden sind. Mhm. Und dann während der NS-Zeit, also sind viele in KZs gelandet und ermordet worden. Und als die KZs befreit worden sind, hat man die homosexuelle Belegschaft ins nächste Gefängnis gebracht. Die sind nicht mitbefreit worden. Die sind im Kittchen geblieben.
Okay. Ja,
das ist das, was oft vergessen wird. So 45 war nicht für alle unter Anführungszeichen eine Erlösung in dem Sinne, sondern manche sind weiterhin in einem Strafsystem geblieben.
Teilweise von denselben Leuten bewacht.
Ja.
Einfach in einem anderen Gebäude.
Mhm.
Und das war bis in die 70er so. Dann kam seine Teilentkriminalisierung. Auch in Österreich, auch relativ zeitgleich in Deutschland mit dem Paragraphen 175. Und wir hatten aber immer noch bis 2004 den Paragraphen 209. Das heißt, wir hatten unterschiedliches Schutzalter, homosexuelle Begegnungen. Also wenn ich in den 90ern unter 18 einen Boyfriend hatte, über 18, konnte der angezeigt und werden und ins Gefängnis kommen. Und das ist auch noch passiert.
Ja.
Bis Anfang der 2000er.
2004, es gibt Glück. Ja.
Da gab es dann so ganz komische Konstellationen, wenn zwei Typen sich kennengelernt hatten, beide 17 waren und einer ist früher 18 geworden und die waren nur 3 Monate zum Schluss auseinander, waren sie dann für die Zeit quasi strafrechtlich verfolgbar.
Okay. 2002, Entschuldigung. Das war der Stefan Slapschi, der war ja auch Teil von der Jugendgruppe bei uns und der hat dann mit seinem Boyfriend durchgekämpft bis zum EuGH.
Er hat das quasi forciert.
Aber wir haben alle gekämpft. Also es war, das war auch so eine typische Agenda für Jugendgruppe, dass wir uns darum kümmern, dass dieser Paragraph 209 endlich wegkommt. Aber das hat halt bis 2002 gedauert.
Krass.
Ja. Und wäre ohne die EU nie gegangen. Das hätte nie funktioniert.
Ja.
Weil wir auch trotz EU, auch jetzt noch zum Beispiel, obwohl wir Österreich das schon ein paar Mal gesagt hat, Konversionstherapie erlauben.
Mhm. Was heißt das?
Dass in Österreich es noch möglich ist, dass du dein Kind TherapeutInnen, sogenannten, zur Verfügung stellst, die Pray the Gay Away mit ihm machen. Oder mit ihrem.
Yeah. How did that work out for them?
Das ist auf EU-Ebene schon längst verboten.
Ja. Yeah.
Oder es ist auch eine Vorgabe, aber es ist in Österreich noch nicht umgesetzt.
Absolut, okay.
Und dann gab es so Golden Years in den 2000ern, Mitte 2000er. Also, machen wir vielleicht. Also, ich habe jetzt gerade einen Vortrag und Monolog.
Dafür bist du ja da.
Ja.
Und dann gab es so Golden Years, weil in 96 gab es die erste Pride, also die Regenbogenparade in Wien.
Mhm. Die 30 hat, Jahre, heuer.
Genau.
Mhm.
Die nur deswegen existiert, weil der Andreas Brunner, einer von den Co-Leitern vom Queen, also vom Queeren Zentrum Wien, das mit dem Hannes Sulzenbacher ja macht, 94 in New York die 25 Jubilee Pride in New York erlebt hat, die 25 Jahre Stonewall Riots gefeiert haben. Und er dann mit so inspiriert zurückgekommen ist und dann gesagt hat, er findet Leute, die das in Wien mit ihm machen wollen, und hat dann auch Leute gefunden. Und die haben es dann 96 geschafft, unter Zilk und einer sehr gütigen Stadtregierung diese erste Pride hier zu machen, also die Regenbogenparade.
Waren wir kurz im europäischen Kontext, weißt du das so ungefähr? Also ist das dann früher gewesen als viele andere Länder wahrscheinlich, aber...
Und später als viele andere. Also wir sind jetzt im EU-Safety-Ranking für Queer People auf Platz 16.
Also
wir sind, also und vor allem, ich glaube, es gibt die Statistik, bringt mich nicht um, wenn es nicht ganz stimmt, aber ich glaube, vor 15 Jahren hatten, glaube ich, 15%, ich habe es mir, glaube ich, sogar aufgeschrieben. Mhm. Ich schaue mal kurz.
Tja, da hat jemand Notizen, so macht man das. Nee. In die Brust dabei zu kiffen.
Ja, ansonsten, die Leute, die sie wissen.
2015 hatten 28% aller queeren Leute, die befragt worden sind, innerhalb der, von 12 Monaten davor Diskriminierungserfahrung bis gewaltsame Übergriffe.
Mhm.
28%. Und letztes Jahr waren es 38.
Okay.
Und also ich kenne persönlich genug, die zusammengeklopft worden sind oder also jetzt auch in den letzten Wochen eingeschlagene Scheiben in Geschäften, die eine Regenbogenflagge haben, abgeschlagene Fahnen, das ist eh, oder Leute, die beschimpft werden, bespuckt werden auf der Straße, oder ein Lokalbesitzer im Sechsten ist gerade vor ein paar Wochen zusammengeschlagen worden vor seinem Lokal.
Mhm.
Und es steigt gerade wieder.
Also das heißt, man hat wieder, man merkt tatsächlich diese Welle.
Ja.
Was waren, meinst du, so die guten, oder guten, aber ich sag mal verhältnismäßig, ist das jetzt schon, also hatten wir den Peak erreicht quasi, hast du das Gefühl?
Also darf ich die Frage beantworten? Ich glaube, die guten Jahre für mich gefühlt waren so die Anfang 2010er. Aus mehreren Gründen, nämlich auf der einen Seite die politische Vorlage in dem Sinne, weil es war damals Obama in der Regierung und da haben die USA ja auch zum ersten Mal die Ehe legalisiert.
Mhm.
Das war, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein, so auf dem globalen Parkett.
Haben sie alle getanzt vom Weißen Haus, das weiß ich noch.
Ja, und lacht mich nicht aus, aber auch in der Popkultur allein sowas wie Lady Gaga, die quasi auch so die ausgelachte Außenseiterin war. Sie war jetzt nicht die erste, aber trotzdem, also es war so eine Zeit, wo queer sein, anders sein sehr im Mainstream angekommen ist.
Und eher gefeiert wurde quasi, oder?
Jetzt nicht komplett natürlich, es gab noch immer Schwierigkeiten, ich sage nicht, dass alles gut war, aber das war so eine Hochzeit, sage ich jetzt einmal, wo man so einen Konsens hatte, this is good, und wo man es auch gemerkt hat, dass die Firmen und das Marketing auch draufgekommen ist, aus welchen Gründen auch immer, das wird auch immer stark kritisiert, die natürlich aufgesprungen sind auf den Zug, so es ist cool, sich die Regenbogenflagge drauf zu knallen, Supporter zu sein.
Mhm.
Wobei man natürlich immer hinterfragen kann, wie viel supporten sie wirklich und wie viel Geld fließt auch wirklich in die Richtung. Es ist auch sehr viel Pinkwashing gewesen. Aber es war so eine Zeit, wo man das Gefühl hatte, so, okay, es geht in die richtige Richtung. Es ist gerade alles ein bisschen safer, mehr angekommen, mehr im Mainstream. Mit allen seinen Fallstricken und all seinen Nachteilen natürlich.
Voll. Also stimme ich absolut zu. Mhm. Also wir hatten unter 98 hat die USA unter Bill Clinton den Pride Month eingeführt. Und ich glaube, Harvey Fierstein hat, also großes Idol von mir, Torchsong Trilogy, Schauspieler, Aktivist und also wundervolle Person, hat irgendwann mal gemeint, ja, natürlich, gay, queer people, also we always existed, aber im US-amerikanischen System, it doesn't count if it doesn't make money.
Mhm.
Und ab 98 ging das dann der American Way hoch, und nachdem die USA Leitkultur und auch für die EU und bla und Gesetzgebung war, sobald da drüben irgendwas funktioniert hat, und muss man auch dazu sagen, sobald es Money macht in den USA, für gewöhnlich, ist es auch von den Rechten akzeptiert.
Mhm.
Weil, okay, dann passt uns halt nicht, aber solange du Kohle bringst, alles fein.
Ja, es ist das System von Double Income, No Kids.
Genau.
Super.
Mhm.
Pink Money. So, das sind so in sehr Stereotyp schwules Pärchen, gut verdienen, gut situiert, können ausgeben, an die kann man vermarkten. Und wenn man denen sagt, hey, bei uns kannst du das Geld lassen, weil wir sind ja auf deiner Seite, und da Anführungszeichen, sie tun vielleicht nichts für die Communities, dann kommt das gut an. Und das haben sie relativ schnell verstanden, dass das gut funktioniert.
Voll. Das war auch kurz dazwischen nur so spannend, dass, weil man das ja, also ich das jetzt die letzten Jahre sehr bewusst verfolge, auch durch Trump und so, mhm. aber wie sehr dann tatsächlich die amerikanische Politik oder wie auch immer, oder die Entwicklungen, die sich dort zutragen, so maßgebend dann irgendwie auch sind für uns, ne? Und wahrscheinlich war zeitgleich auch mit dem, was wir gerade mit dem Zeitraum, den wir da besprochen haben, okay, dann gab es wirklich das Internet, dann war die Sichtbarkeit auch eher gegeben, du hast es mehr mitbekommen, mhm. und dann kannst du es ja auch nicht mehr denyen oder was so.
Voll, ja, würde ich, stimmt.
Ja.
Und also stimme ich auch zu wegen den goldenen Jahren Obama, of course. Stimmt absolut. Und hat halt wie viele andere Themen auch, also alles, was Soziales angeht und let people live and be happy, einfach den rechten Schub abbekommen, weil, also es steht ja in direkter Korrelation zu Brexit, Trump, bla, das ist im 2016 war ein scheiß Jahr für die liberale Linke und die queere Bubble.
Ja.
Und diese neue Form von Populismus hat halt auch geheißen, und jetzt vor allem in Trump 2 nochmal verstärkt, dass Sachen wieder salonfähig geworden sind, die Leute sich lang nicht getraut haben auszusprechen, weil sie nicht als rechtsreaktionär abgestempelt werden sein wollten, mhm. in der Öffentlichkeit vielleicht, aber auch weil sie eine auf den Deckel gekriegt hätten früher, beziehungsweise Geld verloren hätten, was ja noch viel schlimmer ist, hier wie in den USA. Aber jetzt unter Trump 2, also es geht die letzten Jahre halt rapide Richtung 90er zurück, mhm. im schlechten Sinne.
Mhm.
Und the past is the worst.
Ja.
Ja. Und du hast eine ganze neue Generation, die aber das Alte und Anführungszeichen nicht kennen. Also die sage ich jetzt mal, die jüngere Generation. Keine Ahnung, wenn du 98 geboren bist, bist du ja anders aufgewachsen schon. Anders als wir, mhm. beispielsweise. Das heißt, die kennen auch diesen Kampf in Wahrheit nicht, oder halt, was es heißt, wenn das wegkommt. Also die können sich von so...
Ja, aber Gott sei Dank, also dafür haben wir gekämpft. Ja. Also deswegen sind wir auf die Straße gegangen, deswegen haben wir protestiert, Petitionen geschrieben, bla bla bla, Rechtsstreitigkeiten gehabt. Und das ist ja gut, das ist ja das Utopia, wo wir hin wollten mit bitte chillt einmal, seid happy und schmust einfach mehr.
Ja. Nein, das ist ja kein Vorwurf in dem Sinne, aber das ist so, und das ist, was ich auch allen Leuten immer sage, so, es ist keine Party, sondern
eine Demonstration.
Ja, und zudem verkommt es, oder ist es mittlerweile ein bisschen verkommen in dem Sinne so,
das ist... Ich glaube aber, das könnte ich mir vorstellen, also weiß ich nicht, aber jetzt nur aus meiner Wahrnehmung, aber da müsst ihr mehr sagen, ist so, ich glaube, das kippt auch gerade wieder.
Ja, ja.
Also letztes Jahr war ja, glaube ich, von der Pride Vienna auch das Motto, also von der Regenbogenparade, Pride is a demonstration, oder was vor 2 Jahren, ich weiß nicht. Aber das fand ich extrem gut, weil ich glaube wirklich, dass das, ja, gebe ich dir recht, also ich weiß, CSD in Hamburg vor, weiß ich nicht, 7 Jahren oder 8 Jahren, als ich das erste Mal dort war, und da hatte man auch einfach das Gefühl, ach, lustig, Regenbogen, tanzen, viel Spaß, aber man hat nicht so richtig, also ich sag's jetzt als straight person in the room, heute viel Dolly Parton wahrscheinlich von meiner Seite.
Nein, bis jetzt war nichts problematisch, aber halt bist du zuständig.
genau, aber da, ich habe schon das Gefühl, auch letztes Jahr zum Beispiel mit der Budapest Pride, also es wird, glaube ich, wieder ein bisschen mehr gecheckt, worum es eigentlich geht. Du schüttelst schon mit dem Kopf.
Ich würde das urgern, also ja, und Nein. Prinzipiell dieser Grundgedanke, also It's a Riot, war nie weg. Also, dass jetzt immer mehr Leute kommen und mitfeiern wollen und manche das vielleicht wie eher wie eine Love Parade sehen früher und nur feiern wollen und vergessen, warum wir überhaupt auf die Straße gehen müssen immer noch. Ja, fein. Mhm. Solange du nicht deppert bist, bitte feier mit. Alles wunderbar. Mhm. Zwei unterschiedliche Dinge vielleicht. Also in die Regenbogenparade in Wien wird immer noch von der Rosi Wien gemacht. Von dieser prinzipiellen Community-Organisation. Da ist ein großartiges Team dahinter mit Leuten, die hart hakeln und ehrenamtlich und das reinschmeißen. Was halt die letzten Jahre, Jahrzehnte in Europa und in den USA passiert ist, ist das European Game und Commercial Pride, weil sowas wie Euro Pride und World Pride sind internationale GmbHs und Money Machines.
Okay.
Also da stehen Angestellte und CEOs und CFOs in GmbHs international dahinter. Und zum Beispiel als Wien die Europride 2019 bekommen hat, war Teil der Vorgabe von Europride, dass dieser Verein, der das jetzt zum 30. Mal erfolgreich ausführt, eine GmbH gründen muss. Mhm. Mit Geschäftsführung und bla, damit das alles auf Business abläuft.
Also eine Kommerzialisierung eigentlich.
Mhm. Voll. Und dadurch war auf der positiven Seite möglich, dass es plötzlich eine Woche lang ein Pride Village am Rathausplatz gab.
Also Finanzierung war einfach.
Und Sponsoring-Gelder und sowas. Also das nenne ich immer diese Kommerzialisierung und Corporate Pride, weil, gut, um das zu machen, und theoretisch ist das ja eine Mischkalkulation. Du hast Companies, die Geld reinwerfen, und hast dann aber auch die Gelegenheit, dass Community-Organisationen oder Vereinigungen wie Courage oder so, also Vereine, die keine Kohle hätten, dort auch in einem Environment ausstellen können und sich präsentieren können und Zugang schaffen und Öffentlichkeit kriegen, was super ist. Downside ist halt, unter Trump 2, es ist nicht mehr opportun, als internationaler Konzern Marketinggelder dort reinzuwerfen. Mhm. Das heißt, dieses System bricht gerade der Besitz an. Mhm. Wobei man immer noch sagen muss, in Wien ist die Regenbogenparade in erster Linie und am meisten von der Stadt Wien gefördert worden. Das sind öffentliche Gelder. Und das hat vor ein paar Jahren waren das noch 900.000, die Stadt Wien ausgegeben hat für uns alle als Sichtbarkeit. Und das ist dann runtergestrichen worden, weil, also auch Corporate Pride, aber auch, weil Budget Cuts überall. Mhm. Und
wo stehen wir dieses Jahr, weißt du das? Mhm. Weißt du, was die Finanzierung dieses Jahr von der Stadt Wien ist?
Habe ich nicht nachgeschaut, aber es ist, glaube ich.
Aber sie haben auf jeden Fall gekürzt. Also beispielsweise das Pride Village kann dieses Jahr nur einen Tag betrieben werden.
Das liegt aber nicht an der Stadt Wien, sondern tatsächlich an den Corporate-Geldern, die nicht geflossen sind. Sponsoring ist so eingebrochen.
Ja. Und zwar wirklich innerhalb der letzten zwei Jahre.
Genau.
Ne? Ja,
krass. Und da merkst du aber auch, und das war ja auch ein Vorwurf aus der, sag ich jetzt mal, manchen Teilen der Community, die halt sagt, ja, gewisse Firmen haben das ja auch nur betrieben, um eine gewisse PR zu treiben, eine gewisse Imagepflege zu treiben. Und wenn es nicht mehr opportun ist, macht man es halt nicht mehr, weil natürlich halt die Kritik kommt, ja gut, ihr knallt euch den Regenbogen wo drauf und schreit dort Pride, aber wo fließt das Geld wirklich hin oder was unterstützt ihr wirklich an Projekten etc. etc. Und gerade Europride war so ein Beispiel, weil, also ich war damals in Wien, gefühlt jedes zweite Produkt im Supermarkt hatte die Regenbogenflagge drauf und hat das gefeiert, unter Anführungszeichen, aber die haben auch gewusst, so, das gehört sich jetzt so, weil damit verkaufen wir mehr. Aber der Grund dahinter oder warum wir das tun oder die Message dahinter ist uns eigentlich scheißegal. Es ist einfach so, Pride ist da, Europride ist da, das ist ein wunderbarer Marketingposten, das schreibt sich quasi von selbst.
Voll. Also ich glaube, die Barbie Breakout hat das jetzt vor kurzem mal zusammengefasst, so I always mistrusted you. Und dieses Jahr schaue ich hin, wer das immer noch macht.
Ja.
Denen glaube ich es jetzt.
Ja. Mhm. Das merkst du auch, so wer.
Das wollte ich aber gerade fragen. Also hast du Beispiele?
Wien Energie. Stimmt, macht genau. Immer noch einen Truck.
Mhm.
Ja. Erste Bank, glaube ich.
Erste Bank, Erste auch. Bank ja, macht auch Truck.
Mhm.
Stoli tatsächlich hat auch einen Truck. Aber ich schaue es mir dann am Samstag an. Ja. Wir können uns alle das anschauen, welche Firmen. Bitte geht auf die Pride.
Ja, nein, das ist meine Aufgabe
dann, und macht dann eine Liste, welche so, Firmen auch. Noch.
Ja,
aber dieses Pinkwashing und ja, was ich daran sehr gehasst habe, immer. Und auch bei weil wir auch dann hin und wieder über die Queer Art Spaces zu Podiumsdiskussionen eingeladen worden sind, zu den absurdesten Sachen die letzten Jahre auch. Also ich hatte mal eine, glaube ich, da bin ich eingeladen worden, darf ich jetzt nicht sagen.
Vor ein paar Monaten, Wochen, Monaten.
Vor eine Reihe bestgutbürgerlicher Menschen in einem ehrwürdigen Haus in Wien. Das Thema, das sie anscheinend mir nicht korrekt kommuniziert hatten oder das am Abend dann auf der Bühne präsentiert war, war, was ist denn schon noch normal?
Mhm.
Und ich wurde dann befragt zur queeren Geschichte und Kunst. Das war eh noch einigermaßen okay. Und dann kamen die Publikumsfragen und da war so richtig schön die volle Breite an Entschuldigung, warum müssen sie immer so sichtbar im öffentlichen Raum sein? Und man gedacht hat,
der Klassiker.
Also ja, fein, danke. Oder die eine Frau, die zu mir herkommen ist, dann gemeint hat, ja, ich verstehe nicht, was sie gegen, das ist doch eine Wertschätzung von irgendeiner Firma, wenn die sich herablässt, einen Regenbogen auf ein Produkt zu tun.
Herablässt
ist schön.
Ja. Und warum ich dann damit nicht happy bin, und die Antwort ist immer noch die gleiche, wenn irgendwer aus der Community was davon hat, außer dass irgendeine Marketing-Aktion heißt, wir tun so, als würden wir Menschenrechte unterstützen. Wenn irgendeine einzige queere Person irgendwas sieht von diesem Marketinggeld oder eine Verbesserung in ihrem Leben hat, super.
Mhm.
Wenn du es nur machst, weil du glaubst, eine Image damit zu stärken, weil du ansonsten deine Schuhe, Kosmetik bitte einfügen, nicht besser verkaufen kannst, dann bitte.
Mhm. Dann kann man es eigentlich gleich lassen.
Oh. Sorry. Wir wollten eigentlich eine Happy Peppy.
Nein, Happy Peppy gar nicht.
Wir wollten ein reales Bild zeichnen, glaube ich. Und ich finde das ja auch sehr interessant, weil es ja, das fällt mir auch auf Instagram extrem momentan auf, zum Beispiel, dass genau dieser Punkt so, warum braucht es immer noch eine Pride, ist nicht, also warum braucht es einen Pride Month? Ist nicht schon genug Sichtbarkeit da und es ist eh schon alles okay und es ist eh schon. Und ich denke mir immer so, ja, aber es geht ja um eine Gleichberechtigung. Also das ist ja das Gleiche wie im Feminismus. Du sagst ja, aber wieso, Frauen haben ja eh Rechte. Und dann denke ich mir so, ja, aber du hast, glaube ich, immer noch nicht ganz verstanden, dass es halt um eine Gleichberechtigung geht.
Es ist genau das.
Ja.
Es ist genau das Gleiche. In dem Moment, also solange wir alle nicht gleichberechtigt, feministisch, also wirklich gleichberechtigt einfach sein und leben und atmen und happy sein dürfen, müssen wir noch auf die Straße gehen für alle diese guten Sachen.
Und ich muss auch noch eine Sache mit euch diskutieren, die ich mich so gefragt habe, weil eben Stichwort USA und man kriegt ja leider sehr viele schlimme Sachen mit, die dort halt so passieren. Ich habe auch das Gefühl, dass extrem auf ja diesen Trans-Thema halt herumgeschlagen wird. Also das ist ja dort, das wurde ja dort eigentlich unter Trump so hochgekocht, damit man irgendwie, was weiß ich, was das Ziel ist, aber irgendwie so einen, also Wokeism sowieso natürlich und so, aber ich meine jetzt so, das ist wie so einen Bösewicht zu finden, auf den man halt öffentlich herumschlagen kann, wo ich mir immer denke, wie kann das, also wenn du so eine, wie kann man auf so eine kleine Gruppe
Der weiß genau, was es ist. Das ist keins die Gruppe.
Aber das ist ja so offensichtlich und ich finde das so arg, dass das so offensichtlich ja dort funktioniert und die Gemüter so hochkochen.
Ja, aber das ist, also aus meiner Sicht ist das genau halt das Ablenkungsmanöver.
Manöver, ja.
Du knallst auf die Gruppe ein oder schlägst auf die Gruppe ein, die am kleinsten ist. Unter Anführungszeichen im Gesamtkontext ja in Wahrheit nicht existent, also wenig existent ist, weil das ist nicht die, wenn man so will, nicht die repräsentativste Gruppe, es ist die kleinste. Und jetzt wird's hart, Hot Take, auch innerhalb der queeren Community unten in der Skala ist.
Ja.
Also unten, Gott, das ist Dolly Parton, ich sag, sag's dir selber. Aber
wir wissen, wie du es gemeint hast.
Aber im Sinne von, selbst innerhalb der queeren Bubble sind das die, die auch innerhalb der Bubble noch die höchste Diskriminierung erfahren, würde ich mal sagen. Das ist unter Anführungszeichen das schwächste Glied in der Kette. Mhm. Das ist ein einfaches Opfer. Und da kannst du wunderbar ablenken, weil es geht in de facto, ist es unter Anführungszeichen unwichtig im Gesamtkontext, weil they're not doing anything. Die wollen nur existieren and they should.
Absolut. Welche,
aber die kann man halt wunderbar als die neue Sau durchs Dorf treiben. Und darüber kannst du Gemüter sehr schnell erregen. Mhm. Nämlich in allen Lagern.
Überall. Weil das ist so, welcher rechtspopulistische Think Tank sich das ausgedacht hat, kriegt wahrscheinlich immer noch goldene Zigarren geschickt aus dem Weißen Haus. Mhm. Das
Trump-Logo.
Was halt ohne Tee. Stimmt. Also Leute regen sich super leicht drüber, weil jeder eine prinzipielle Meinung dazu hat, weil es unsere körperliche und eigene körperliche und Gender- und Identity-Entsprechung, du kannst dich sofort relaten und du hast je nach kulturellen oder Social Background sofort deine Meinung dazu. Dafür oder dagegen, aber du kannst herrlich drüber streiten, während ich mir, also zum ersten denk, niemand, den das nicht betrifft, sollte eine Meinung dazu haben.
Ja.
Niemanden geht das was an.
Ich wüsste noch nicht mal, wieso.
Ja, exactly, why? Also warum macht es dein Leben besser oder schlechter, wenn eine Transperson existiert?
Genau.
Ja. How? Also das kann mir keiner erklären.
Ich glaube, das Einzige, was ich sogar nur noch, diese einzige Diskussion ist bei diesen sportlichen Sachen, wo ich sage, ah ja, kompliziert.
Nein, irgendwie. Da bist du schon in der Falle.
Aber ist man schon in der Falle drin,
ja, gell? Ist auch nur eine Konstruktion.
Da bist du schon, da bist du
ist
schon
auch drin. Nur eine Konstruktion, dass du sagst, du teilst körperliche Leistung in Geschlechter ein, ist ja von uns konstruiert.
Eben.
Das ist ja nicht Gott gegeben.
Das ist nicht das.
Natürlich gegeben in dem Sinne, das ist etwas, worauf wir uns geeinigt haben, aber am Ende des Tages zählt ja in Wahrheit die Leistung. Du könntest genauso gut gemischte Gruppen machen und sagen, wer am schnellsten laufen kann, kann am schnellsten laufen. Punkt. Ja. Egal welches Geschlecht.
Es ist immer Konstrukt und es ist immer Performance. Und bei Trans, was mich dann auch teilweise verzweifeln lässt, zwischendurch ist, also dass Minderheiten sich innerhalb von den Minderheiten weiter zu streiten oder gegenseitig prügeln, ist ein altbekanntes Thema, das wissen wir. Das ist einfach so, weil die Teile von einer Minderheit, die dem Mainstream am angepasstesten sind, oft Angst haben durch die, die nicht so angepasst sind oder wieder runtergezogen werden und an einen bösen Ort. Mhm. Das heißt, dass das innerhalb der Community, das ist die gleiche Mechanik. Also, ja. Oh Gott, wo fange ich an? Dass es überhaupt möglich ist, dass die Potterfrau sich erstens dazu äußert, eine Meinung hat und Millionen in den Kampf gegen Transmenschen steckt, wodurch wiederum Transpersonen ihr Leben verlieren. Sowas übersteigt dann hin und wieder meine, also da springt mein Gehirn teilweise fast aus meinem Schädel, weil ich es nicht check, wie eine Person eine Einzelmeinung dann seine Reichweite haben kann und sich so erblöden kann, sowas zu machen. Die generelle Diskussion ist halt, also, ich weiß nicht.
Ja, ich wollte jetzt auch nicht, also ich glaube, wir und wahrscheinlich die Hörerschaft, Hörerinnenschaft hier ist da auch, muss da gar nicht drüber diskutieren, sage ich jetzt mal. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz sagen,
dass oder wir können gern, also jederzeit, aber vielleicht mit einer Person, die es betrifft.
Ja, das wäre ja
die extrem. Die hätte mehr Sprechstab.
Das finde ich nämlich gerade an uns, gerade in der Kombination, fast schon schwierig, dass wir anfangen, Trans-Themen zu besprechen und einerseits uns betrifft es unter Anführungszeichen nicht. Wir haben vielleicht irgendwie Verbindungen dazu, aber eigentlich steht es uns nicht zu, darüber in dem Sinne zu sprechen.
Aber wenn mal jemand mit uns sprechen möchte,
schreibt uns an mail@relativ-ungeschminkt.at oder über Instagram relativ ungeschminkt bzw. Butter. Du vermittelst uns eine Transperson, die hier mit uns spricht.
Das wäre
hey,
wirklich sehr schön.
Insofern würde ich das gerne ergänzen, um Allyship ist unglaublich wichtig. Allyship ist ohne Allies wird es die queere Community in ihrer Gesamtheit nicht geben. Ohne Allies und wohlmeinende Heteromenschen hätten wir rechtlich gar nichts erreicht. Weil wir sind halt die Minderheit und wir sind abhängig von der Mehrheit. Und wir sind angewiesen darauf, dass die Mehrheit akzeptiert, dass wir leben und existieren dürfen. Das ist einfach so. Und diese Allyship sollte halt auch in die letzten kleinen Winkel in der individuellen Expression möglich sein, auch innerhalb der Community soll es möglich sein, dass wir alle sagen, du, solange du happy bist, bin ich auch happy.
Ja. Wenn wir gerade bei Allyships sind, das ist eine Frage, die mir so unter den Nägeln brennt. Wie kann man die Community wirklich sinnvoll unterstützen? Also was ist für jemanden, der jetzt eben auf die Pride gehen ist, würde ich sagen, einfach a given. Aber wie gesagt, einen Aufruf mache ich am Ende noch, weil alle, die nicht hingehen, können es eh mit mir zu tun. Aber das wäre für mich jetzt nochmal ein spannender Punkt. So, was ist eigentlich, wie verhält man sich gut und was ist genau das, was getan werden sollte?
Wie verhält man sich gut?
Naja, ich sage das jetzt deswegen, weil es gab ja jetzt gerade zum Beispiel diesen Punkt, Pride is a demonstration or a riot, es ist keine Party. Aber ich glaube, es ist zum Beispiel, also so nehme ich das zum Beispiel in der straighten Community schon wahr, dass es viele gibt, die zum Beispiel helfen wollen, aber außer zu sagen Sichtbarkeit und so, unterstützen, vielleicht auch nicht wissen, wie. Weißt du, was ich meine?
Ah, okay.
Oder wie sie es richtig machen, weil manchmal hat man ja auch das Gefühl, dass man vielleicht nicht genau weiß, ob man es jetzt vielleicht überzeichnet oder, ja.
Das ist der Teil jetzt für die Heten, die planlos sind.
Die planlosen Heten, was machen die?
Ich weiß nicht, ich kenne gar nicht so viele planlose Heten. Also erstens fangen wir vielleicht anders mal an. Die Unterteilung in Hete, Nicht-Hete finde ich problematisch persönlich, wie ich auch andere Unterteilungen teilweise nicht persönlich mag. Aber ich hab mal ein paar Jugendliche durch eine Kunstführung geführt, die waren so uninteressiert, so typisch 14, 15. Aufmerksamkeitsspanne einer Eintagsfliege und so richtig desinteressiert. Und musste mit denen über queere Kunst reden und die wollten einfach nicht da sein. Und ich habe sie dann mit Schokobons beworfen, um ihre Aufmerksamkeit zu kriegen. So, wenn du mir eine Frage stellst, die dümmste, die dir einfallen.
Okay, also gut, man alles sollte super. Sich mit Schokobons bewaffnen quasi.
Sorry, sidetracked. Aber und das war so immer eine typische Frage, so okay, queer und Kunst und was ist queer eigentlich? Und da hat eine junge Frau im Hijab die beste Antwort jemals geliefert, die ich jemals für queer und Community gehört habe. Alles an Lebensentwurf, was nicht heißt, dass du Mama, Papa bist und dafür sorgst, dass deine Kinder auch Mama, Papa sind und das sich in die Ewigkeit fortführt, jeder andere Lebensentwurf ist queer. Mhm. Weil es nicht die konservative, wertkonservative, rechte, reaktionäre Identität ist. Also nicht das, was katholisch, Kirche, Family, Values, bla oder Trump heißt. Das heißt, die Möglichkeit, dass du vielleicht ein bisschen queer bist, weil dein Lebensentwurf da nicht reinpasst, ist relativ groß.
Mhm. Meiner.
You're welcome. Ihr alle da draußen. Ja. Ihr seid wahrscheinlich mehr queer, als ihr glaubt oder denkt und ihr seid herzlich willkommen und wie... Wenn und überleg dir einfach, was du nicht bei einer guten Freundin, einem Freund zu Hause machen würdest oder bei der Mama daheim, mach's vielleicht auch nicht in einem Environment, das du noch nicht kennst. Aber ansonsten, feel free. Mhm. Und die Party, also gerade die Regenbogenparade, die Pride in Wien, wurde damals gegründet, also auch eine der ersten international, von vornherein für Lesben, Schwule und Transgender-Personen. Also da sind wir in Wien gut dabei, schon seit 30 mhm. Jahren. Also es ist im Gründungsgedanken drinnen festgehalten.
Spannend, ja.
Und es war auch von immer schon immer klar, dass es keine reine Demonstration ist, sondern ein Fest der Lebensfreude und Akzeptanz. Das heißt, das ist Teil davon. Bitte komm, bitte feiert mit. Mhm. Weil solange die Leute miteinander lachen, schmusen, irgendwie Spaß haben, haut sich keiner.
Mhm. Ja. Ja, das finde ich nämlich auch. Ich habe kurz darüber nachgedacht, sozusagen, was fasziniert mich jetzt so an der Pride persönlich oder so. Oder CSD in Hamburg oder wie auch immer. Und ich habe mir so gedacht, also erstmal bin ich ja habe ich irgendwie so eine aktivistische Seele in mir und es gibt einfach nicht viele. Wie soll ich sagen, Möglichkeiten, das auszuleben, wenn man mal ganz ehrlich ist, so im Alltag, also so everyday. Man könnte es natürlich mehr forcieren, aber ich meine jetzt schon etwas, was vielleicht schon da ist und was man nicht jetzt erst selber noch kreieren muss oder so.
Ja, du bist auch sehr im heteronormativen Konstrukt auch gefangen, in dem Sinne.
Ja, das, was ich halt kenne.
Ja, und das ist einmal ein Outlet, den vielleicht manche in ihrem Leben nicht haben, du schon.
Ja.
Weil vergiss es nicht, du hast schon das Privileg, du hast einen mittlerweile queeren Freundes-Bekanntenkreis. Es gibt genug Heten, die das gar nicht haben.
Ja, aber das finde ich nämlich so lustig dran, weil du sagst Privileg, ich nehme das halt auch so wahr. Und manchmal frage ich mich, ob das komisch ist von mir, weil ich das wirklich so extrem feier. Also ich
habe es ja schon gesagt, wir sind die 10%. We are the chosen people. The
chosen people, aber ich versuche das.
Nein, who chooses?
Nein, aber das ist so.
Who chooses?
Blatt Devereaux
chooses. Ihr lacht da so drüber, aber es ist so, ich weiß nicht, warum das für mich so ist, aber ich denke mir die ganze Zeit so, das ist genau diese Art von Mensch sein, die, also alles andere ist für mich auch ein Stück weit belanglos. Und das meine ich habe da eine Schwierigkeit damit, weil ich mich manchmal frage, überzeichne ich das? Aber ich habe so ein, also eben, ich wollte jetzt sagen, einmal ist es dieses Thema demonstrieren, aber mit einer positiven Message. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich wirklich das Gefühl habe, es gibt es ja generell selten.
Aber ist das nicht generell dein Thema?
Oder ja.
Also generell dein Thema, möglichst viel positive Lebensenergie und Lebensfreude zu haben und auch zu verteilen.
Das versuche ich.
Du bist doch ein strahlender Mensch.
Ja, aber ich glaube, es liegt auch eher daran, dass ich mir so schwer tue, damit mir das so, wie soll ich sagen, it doesn't come easy to me. Und deswegen versuche ich, Orte und Menschen zu finden, in denen ich das Gefühl habe, ich kann das auch ausleben und ausstrahlen und es kommt auch so zurück und es bildet sich so eine, weiß ich nicht, da entsteht einfach was so, so viel besser ist als alles, was mir das ganz normale Leben so bieten kann. Ich habe es, glaube ich, einmal im Podcast ja erzählt, mein Upbringing mit der Mama, alleinerziehende Mutter und so und tragische bla Familiengeschichte. Aber wir hatten halt damals, und die hatte ja, war ja so junge Mama und dann auf einmal alleinerziehend und kein Job und kein Geld und alles furchtbar. Und wir hatten, sie hatte zwei beste Freunde und die eine war lesbisch und der andere war schwul. Und mit denen bin ich halt aufgewachsen, also wir waren so ein Vierergespann. Wir haben alles gemeinsam gemacht, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann 8 oder 7 oder keine Ahnung was. Und wir haben, also ich kann mich nur daran erinnern, wie viel Spaß wir die ganze Zeit hatten. Mhm. Es war immer nur super, wir machen irgendwas, was lustig ist, wir gehen singen, wir gehen tanzen, wir verkleiden uns zu Hause, keine Ahnung was. Also jetzt, das ist nicht überzeichnet, sondern so ist das, so bin ich groß geworden, oder ja, groß geworden. Und ich habe auch, kann mich nicht daran erinnern, dass ich da irgendwas hinterfragt hätte, im Sinne von, geht es jetzt da um Sexualität oder sonst irgendwas, mal abgesehen davon, dass das kein Thema war, weil wurscht, ja, du hattest die beste Zeit deines Lebens. Und ich glaube, deswegen bin ich so, so dankbar, dass ich eigentlich, um ehrlicherweise durch dich, seitdem ich wieder hier in Wien bin, so einen Anschluss finde, weil es das erste Mal ist in meinem Leben und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, also in meinem Erwachsenenleben, und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie kriege ich das wieder, was ich kenne, seitdem ich klein bin.
Ja, aber ich glaube, das liegt doch wahrscheinlich auch sehr daran, dass wenn du mit einer queeren Bubble in Verbindung kommst oder halt da Kontakte knüpfst, wir kennen das anders sein, wir kennen das nicht in der Norm sein. Und wenn du den Part in deinem Leben haben möchtest, der eben nicht der Norm entspricht, weil du entsprichst nicht der Norm. So jetzt im guten, ja, im guten Sinne. So, du bist jetzt nicht diese.
Vermutlich nicht.
Nein, aber du bist jetzt nicht dieses klassische, so ich habe mit, keine Ahnung, 30 geheiratet und habe 2 Kinder und tralala. Also du bist nicht diesen regulären, gesellschaftlich aufgezwungenen Weg gegangen und hast eine Community gefunden oder eine Bubble gefunden und gesagt hast, ja, setz dich dazu, wir sind auch anders. Ich glaube, zudem verbindest du dich einfach auch gut und niemand judgt es. Also wie viele Leute aus meiner Bubble hätten dich jemals gefragt, was ist mit Kindern und so, das interessiert keinen bei uns. Also so, ja, Gott, um diesem plakativen Ding zu bleiben.
Ja.
Ich glaube, da hast du einfach einen guten Zugang gefunden. Und ich glaube, da ist einfach die Queer-Bubble auch sehr, da ist sie einfach weiter. Sorry, es ist so, es ist, dass wir einfach, nicht alle, ich weiß, es gibt genug, die da in eine ganz andere Richtung gehen. Da machen wir vielleicht eine Vollabfolge dazu.
Aber Gays for Trump.
Aber
generell
sind wir schon aus der Ecke, so jeder hat sein Lebenskonstrukt und don't judge mine, I don't judge yours, you're welcome, setz dich dazu, schenk ein.
Ja.
By the way, schenk ein.
Ja, das ist das Problem, weil wir sind
Ich wollte gerade sagen, es ist halt erstens, Norm ist sowas Weirdes, weil Norm existiert so nicht, wie wir eigentlich wissen.
Softer-Putting in Cosmo weg.
Und also man wird ja eingeladen, aber niemand gibt einem was zu trinken.
Du hast ein volles Glas vor dir, was redest du?
Die Flasche habe ich selber mitbringen müssen, was redest du?
Inflation, was soll man sagen, wir haben keine Kohle in diesem Podcast.
By the way, Sponsoring-Anfragen nehmen wir auch gerne.
Vielleicht ist der Unterschied eher, glaube ich manchmal, dass es nicht ist, ob du der Norm entsprichst oder nicht, sondern ob du in einer Norm entsprechen willst.
Mhm.
Also entweder, weil du den Background hast oder tatsächlich den ehrlichen Wunsch hast, dass du dieses heteronormative Normleben auch leben möchtest. Also und die, alle sollen so leben, wie sie wollen.
Mhm.
Und es gibt ja auch eben, wo du auch gemeint hast, egal welche Minderheit und aus welchen Gründen auch immer Diskriminierung oder Gewalt erfahren hat, es gibt genug Leute, die aus Angst, aus oder vielleicht tatsächlich ehrlichem Wunsch heraus, sich manchmal wünschen, dass das Leben einfacher wäre, wenn man dem Mainstream und der Mehrheit angehören würde.
Hm, ja.
Es ist halt einfach nicht so. Ja. Also das ist jetzt einfach eine Sache der Geburt, der Herkunft, der Klasse, also wie alles andere auch. Und man kann es sich nicht aussuchen und wir versuchen alle das Beste draus zu machen, egal woher wir kommen. Also und für mich ist es auch so, dass ich eher connecte mit Menschen, egal welcher Background und der Altersstufe, da, wo sie in der Demografie stehen, oder die ein bisschen mehr laissez-faire und Offenheit und weniger Regeln und mehr Liebe haben wollen. Hm. Bin ich voll dabei bei dir. Und ich glaube, da connectest du auch mehr.
Ja.
Und dir da plötzlich Gedanken drüber zu machen, ob du einem normativen Konstrukt entsprichst oder nicht entsprichst, oder ob du vielleicht mitmachen darfst oder nicht. Natürlich darfst du mitspielen. Mhm. Du bist schon Teil davon. Mhm.
Und das finde ich aber so faszinierend dran, weil ich wiederum mir schwer tue, zu verstehen, warum das nicht alle wollen würden. Also das, und das meine ich wieder mit diesem Überzeichnen. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum nicht jemand diesen Freundeskreis mit dieser Art, oder, also jetzt seid natürlich ihr, aber ich meine jetzt im Generellen, diese Art von Lebensfreude und
mit eben, der bist du befreundet.
Nein, aber es ist auch einfach so, es ist so viel einfacher, es ist so viel lockerer. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemals so sehr ich selber sein konnte davor. Nicht, dass ich es nicht versucht habe, aber ich glaube, es wurde auch nicht unbedingt so gesehen. Und das finde ich irgendwie so dieses, ich habe schon das Gefühl, dass die Queer Bubble diese Besonderheit hat, auch dieses, man sieht sich halt, oder? Man sieht sich und man nicht nur akzeptiert sich, das ist nochmal so was, das eine, aber ich finde schon, das Schöne ist auch, dass man das Gefühl hat, man wird auch ein Stück weit dafür gefeiert, wenn man eben nicht dieser Norm entspricht.
Was du gerade gesagt hast, Firas, es ist genau das. Also der einzige Unterschied, den eine queere Person im Vergleich zur Rest normativen Bevölkerung hat, ist, dass jede queere Person sich einmal reflektiv hinterfragen musste. Mhm. Und zu fragen, also weil wir sind anders als der Mainstream, also als die Mehrheit, und du musst dich damit auseinandersetzen, warum bin ich anders, wie bin ich anders, was heißt das für mich? Also, und das kann je nach Background oder in Lebenssituation, in der du steckst, echt scheiße sein.
Ja. Und wir haben uns halt auch Räume geschaffen, gerade im Freundeskreis, die sehr sicher sind, die sehr urteilsfrei sind, in dem Sinne. Und ich glaube, das haben viele nicht. Mhm. Das haben, glaube ich, viele Heteros haben das nicht. Ich sage nicht alle, aber ich glaube, wir haben schon diesen Vorteil, so leben und leben lassen, und jedes Konstrukt ist in Ordnung, quasi solange du niemand anderen wehtust. Mhm. Und somit sind wir da einfach offener in dem Sinne. Und you're very welcome.
Und dieser eine Punkt, den du auch gerade erwähnt hast, Butter, ich finde auch, wenn, also ich, so stelle ich mir das vor, zumindest, ich weiß ja nicht, wie es ist, aber Coming Out ist wahrscheinlich nach wie vor offensichtlich in der Welt, in der wir jetzt gerade leben, vielleicht nicht unbedingt das Einfachste. Oder hoffentlich wird es irgendwann einmal kein Problem mehr sein. Aber ich denke mir halt so, und da ist es, selbst wenn ich das nicht weiß, wie das ist, ich kann relaten zu einem, man hat halt einfach vielleicht auch mal über ein gewisses Obstacle drüber müssen oder keine Ahnung was. Du musstest einfach einmal in deinem Leben, es ist nicht alles immer nur Happy Sonnenschein, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was ich extrem respektiere, nämlich egal jetzt, ob straight oder queer, ich bin drawn zu Leuten, die nicht einen normalen Lebensentwurf hatten, wo alles einfach vorgelegt wurde und super, ich muss da jetzt nur mal reinsteigen und losfahren und zack. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was es so besonders macht, weil da auch ein Evolve drin steckt. Du musst über etwas, du musst größer werden in etwas.
Nein, wir leben nicht im Default-Setting.
Ja.
Das Default-Setting existiert für uns de facto nicht, sondern du bist immer abweichend von der Norm.
Genau.
Und haben uns da drin auch eigene Kodizes zurechtgelegt und Kultur zurechtgelegt, die für Außenstehende manchmal schwer zu lesen ist. Aber wenn sie daran partizipieren, merken sie, ah, this is nice.
Ja.
Ich meine, es ist eine universelle menschliche Erfahrung zu leben. Punkt. Mic drop. Aber als queere Person hast du die Frauenzeitung Faltmann ist ein urschön. Du musst dir tatsächlich überlegen, wer du bist und warum du so bist und ob das okay ist. Aber meistens in einem Alter, wo du das eigentlich
noch nicht abstrahieren kannst.
Beziehungsweise wo dir die Gesellschaft und die Family oder je nachdem, wo du halt die Gnade der Geburt hattest, kann das leichter oder schwerer sein. Und ich denke mir dann immer, Pubertät ist so schon scheiße. Dann bist du queer oder generell abweichend und die Verzweiflung in der Pubertät kann sowieso schon riesig sein. Und dann musst du dir in dem Alter, und wir sind da halt durch, überlegen, ob deine Mutter morgen noch mit dir redet. Ob deine Familie dich noch haben will. Einfach nur, weil du da bist. Und das ist immer noch ein Problem für viele und das ist ein höheres Problem, wenn du nicht weiß, cis-männlich bist. Und je weiter du von weiß, cis-männlich weg bist, und das ist für weiß, cis-männlich und schwul ein Scheißmoment. Aber je weiter du davon weg bist, desto schlimmer ist es. Deswegen die Suizidrate auch deswegen so hoch. Und die Suizidrate ist ja nicht, du bist queer, deswegen bist du suizidgefährdet, sondern je mehr Diskriminierungserfahrung du hast und je mehr Druck und Gesellschaft, desto härter ist es für dich, diesen Prozess zu haben. Und auf der anderen Seite von diesem Evolve, wie du es nennst, kommen dann Menschen raus, die unterschiedlich traumatisiert, geschädigt oder sonst, und die sich teilweise ein Leben lang zusammenklauben, weil sie nicht dem Mainstream entsprechen. Und teilweise halt auch Entscheidungen treffen wie wir lieben Kickl oder wir lieben Trump, um akzeptiert zu werden, vielleicht auch von ihren Familien oder ihren gläubigen Eltern oder einer Community, wo sie nicht rauskommen.
Oder anfangen, einen Podcast zu gründen.
Aber diese Bubble, in der wir uns bewegen und ich Gott sei Dank auch mit euch gemeinsam in einem Freundeskreis, ich schätze das jeden Tag. Es ist ein Geschenk. Bitte sehen wir es auch so. Es ist, wir sind privilegierte Bitches, die hier bei Cremant und hier bei Cosmo sitzen könnt in Westeuropa, ohne wo wir nicht schaffen. Also wir haben Länder, wo wir nicht hinreisen können. Ja.
Und das ist die Realität.
Und das ist die Realität. Krass, ne? Also ich weiß noch, wann ich das letzte Mal zusammengeklopft worden bin oder Angst hatte, dass ich das ist eine queere Realität. Das ist schwer, einer Mainstream-Person zu sagen, wie sehr sich Leben hin und wieder, auch wenn wir in der queeren Bubble sind, auch im besten, einem der besten Länder der Welt, wie sich ein Tag manchmal wie Molasse statt Luft anfühlen kann. Wenn man den Widerstand immer im Hinterkopf hat. Also bitte, wir sollten bitte so viel Spaß haben, schmusen und feiern, wie geht.
Ja, kommen wir nochmal einmal.
Ist das der Mic Drop already?
Beziehungsweise ich wir machen jetzt noch. Du sitzt auf dem Trockenen, bist ganz nervös.
Ich muss pinkeln.
Also, das auch.
Da trink.
Nein, ich muss
pinkeln. Zuerst kannst du die Flasche austrinken, dann kannst du in die Flasche pinkeln.
Oh, wirklich. Classy.
Also, ich glaube, ich sehe das jetzt als meine Aufgabe, den Aufruf zu starten, weil es meine Aufgabe ist. Und ich ersuche jede Person da draußen am Samstag, den 13. Juni, auf die Wiener Regenbogenparade zu kommen. Sie startet um 12 Uhr am Rathausmarkt. Es wird linksrum um den Ring gegangen. Und ich finde, in diesen Zeiten, die wir ja auch schon besprochen haben, jetzt haben wir diesen Kontext und die Einordnung von dir auch nochmal geschichtlich, und ich meine, wir reden von einem sehr kurzen Zeitspanne, deswegen finde ich einfach, es darf nicht gelten, dass man nicht zur Pride geht, aus welchen Gründen auch immer.
Bitte geht zur Pride, feiert mit. Wenn ihr nicht könnt, es gibt genug Organisationen. Richtig. Es gibt Regenbogenfamilie, es gibt für alle Geschmäcker was. Du ja. kannst dich engagieren, du kannst spenden, du kannst immer Stimmt. was beitragen.
Stimmt. Ja. Zusätzlich würde ich sagen. Ja. Am besten beides. Und wir danken dir recht herzlich, dass du heute hier warst und das alles mit uns geteilt hast. Es war
Danke für die Einladung.
Eine große Ehre, dich hier zu haben. Und wir freuen uns, alle Hörerinnen da draußen, und es sind zig.
alle zwei,
wenn nicht zehn.
Zumindest drei. am Samstag bei der Ringbogenparade zu sehen. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Bye, bye.
Bye.
Geh aufs Klo.